Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen. Die deutschen Fußballerinnen sind nach der 1:2-Niederlage im EM-Finale gegen England zurück. Gefeiert wurden sie gestern auf dem Frankfurter Römer wie Europameisterinnen. Bezahlt werden sie aber wie schlechter als Provinzkicker. So ist das eben in der Marktwirtschaft, sagen die einen. Nachfrage und Vermarktungspotenzial bestimmen nun mal Preise und eben auch Gehälter. Andere wiederum wollen eingreifen und Gehälter sowie Prämien für Fußballerinnen den zum Teil irre hohen Bezügen der Fußballer zumindest ein bisschen näher bringen. Auch in der Frauenbundesliga. Und da fordert Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nun ein Grundgehalt für Fußballerinnen. Marina Schweizer berichtet.
Martina Voss-Tecklenburg will Taten sehen. Die Bundestrainerin macht es am Rande des Empfangs der Vize-Europameisterinnen in Frankfurt konkret.
Ich wäre für ein Grundgehalt in der Frauenbundesliga. Also wir haben viele, viele Themen, die wir anpacken. Aber eben nicht mehr drüber reden, sondern klare Strategien und dann Umsetzung.
In Deutschland können selbst Bundesliga-Fußballerinnen nicht durchweg von ihrem Sport leben. Deshalb hatte Nationalspielerin Lina Magull schon während des EM-Turniers in einem Bild-Interview ein Mindestgehalt gefordert. Fußballerinnen ab der zweiten Liga sollten ihrer Ansicht nach so gut verdienen, dass sie nebenbei nicht mehr arbeiten müssten. Magull nannte Zahlen. Mindestens 2.000 bis 3.000 Euro im Monat. Aus Sicht des Ex-Frauenbundestrainers Horst Rubesch ist das zu wenig. Gegenüber dem Sender Sport 1 sagte er wörtlich: Wir reden darüber, dass die Profis am Ende des Tages für ihren Job professionelle Strukturen haben. Dann sollen sie auch professionell bezahlt werden. Worauf wird es in Zukunft ankommen, damit die Lücke in der Bezahlung von Männern und Frauen kleiner wird, auch in der Liga? Siegfried Dietrich ist beim Deutschen Fußballbund mit für die Bundesliga der Frauen verantwortlich. Er findet ernsthaftes Engagement entscheidend.
Dass letztendlich in der Vermarktung, in der Art, wie wir uns präsentieren, wie wir uns da aufstellen, auch die Entwicklung geht. Aber das Entscheidende ist, was auf dem Rasen passiert. Die Qualität, dass wir in tollen Stadien spielen, wo sich die Zuschauer wohlfühlen, dass wir eine große Plattform haben, wo wir letztendlich auch alle Spiele live sehen können, an möglichst 3-4 Tagen, auch am Wochenende.
Dietrich prognostiziert unter solchen Voraussetzungen mehr Fans in Stadien und ein gesteigertes Interesse.
Ja, dass die Fußballerinnen dann auch nach und nach besser bezahlt werden können, ist klar, weil dann kommt auch mehr Geld rein. Aber die Vergleiche mit den Männern halte ich immer für sehr, sehr schwierig, weil es doch ganz unterschiedliche Einnahmepotenziale sind, aus denen dann auch erwirtschaftetes Geld verteilt werden kann. Und die Frauen sind, glaube ich, dann stolz auf das Geld, was sie kriegen, wenn sie es auch selber erwirtschaftet haben.
Doch es gibt immer mehr Stimmen, die auch vom Deutschen Fußballbund Tempo erwarten, damit die Bedingungen für die Frauen schnell besser werden. Die Bundesliga-Clubs müssten ein solches Grundgehalt umsetzen. Ein Club, der in beiden Bundesligen bei Frauen und Männern unterwegs ist, ist Eintracht Frankfurt. Was hält Finanzvorstand Oliver Frankenbach von der Debatte um eine bessere Bezahlung?
Wenn wir die Umsätze, die Revenues im Frauenfußball in den nächsten Jahren deutlich steigern können, dann wird sich das Thema Equal Pay auch tatsächlich realisieren lassen. Aber solange wir dort noch so große Lücken haben, wird das Thema Equal Pay ein bisschen schwieriger werden.
Strukturell ändert sich an einigen Stellen schon etwas. Das Eröffnungsspiel gegen Bayern München in der Fußball-Bundesliga der Frauen richtet die Eintracht in der großen Arena aus, in der sonst die Männer spielen.
Marina Schweizer berichtete über die Diskussion über die Bezahlung von Fußballerinnen in Deutschland. Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Geld und Fußball, wechseln nun aber zu den Männern. Da ist viel mehr Geld im Spiel und dennoch geht es dem einen oder anderen Club immer mal wieder aus, sogar erfolgreichen wie Eintracht Frankfurt. Trotz des Europa-League-Titels haben die Hessen in der vergangenen Saison miese gemacht. André Rothe.
Die Eintracht Frankfurt Fußball AG hat trotz des Triumphes in der Europa League in der vergangenen Saison ein finanziell großes Minus in den Büchern stehen. Finanzvorstand Oliver Frankenbach bezifferte den Verlust auf 31,9 Millionen Euro. Die Verschuldung des Vereins stieg damit auf 62,9 Millionen Euro. Als Begründung nannte Frankenbach die Auswirkungen der Corona-Krise. 13 von 17 Bundesliga-Heimspielen sowie 4 von 6 Heimspielen in der Europa League konnten nur mit eingeschränkter Kapazität stattfinden. Der Gesamtumsatz des Vereins ist um knapp 90 Millionen Euro auf 248,4 Millionen Euro gestiegen.
Über die Eintracht in Geldnot berichtete André Rothe. Auch der VfB Stuttgart gehört zu den Bundesligisten, die nicht gerade im Geld schwimmen. Aber wie sich das für sparsame Schwaben gehört, wirtschaften die Stuttgarter doch eher seriös. Gerade haben sie aber mal ein bisschen was ausgegeben für einen neuen Stürmer, nämlich Kerstin Eichhorn über Neuzugang Luca Pfeiffer.
Er ist groß und kräftig mit seinen 1,96, sorgt Luca Pfeiffer bei den Abwehrspielern schon aufgrund seiner Statur für gehörigen Respekt. Der gebürtige Bad Mergentheimer kann aber auch prima Fußball spielen und Tore schießen. In der vergangenen Saison traf Pfeiffer in der zweiten Liga für Darmstadt 98 gleich 17 Mal. Galt als einer der besten Angreifer im Unterhaus. Jetzt hat ihn der VfB Stuttgart für geschätzte 3 Millionen Euro vom dänischen FC Midtjylland verpflichtet. Von dort war er letztes Jahr an Darmstadt ausgeliehen. Der 25-Jährige ist als Zentrumsstürmer auch für die Nachfolge von Sascha Kalajdzic vorgesehen. Der Österreicher gilt beim VfB nach wie vor als akuter Wechselkandidat. Luca Pfeiffer erhält in Stuttgart einen Vertrag bis 2026. In der Landeshauptstadt kennt er sich bereits gut aus. Vor einigen Jahren spielte er auch schon mal für die Stuttgarter Kickers.
Der 1. FC Köln trifft in den Playoffs zur Conference League auf den Sieger der dritten Qualifikationsrunde zwischen FC Vehervára aus Ungarn und dem FC Petrocsaba-Hinchesti aus Moldau. Dieser gab die UEFA-Auslosung. Die Spiele der Rheinländer werden am 18. in Köln und am 25. August auswärts ausgetragen. Schwimmsportlern droht in diesem Winter im wahrsten Sinne des Wortes eine kalte Dusche. Wegen des drohenden Gasmangels werden wohl viele Schwimmbäder weniger heizen oder womöglich ganz schließen. Das ist unschön für die Bürger, aber dramatisch für Sportlerinnen und Sportler, die dann gar nicht mehr oder nur mit Einschränkungen trainieren könnten. Andrea Schültke über die drohende Energiekrise und ihre Auswirkungen auf die Schwimmbäder, die fast alle mit Gas beheizt werden und die, wie alle in Deutschland, dem Aufruf zum Energiesparen folgen müssen.
Deutschland muss weniger Gas verbrauchen.
Bringt es Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, im Deutschlandfunk-Interview auf den Punkt. Das gilt natürlich auch für den Sport im Land, vor allem für die mehreren tausend Schwimmbäder. Verglichen mit anderen Sportanlagen haben sie den größten Energiebedarf. Viele Bäder sind im Besitz von Kommunen. Die Ruhrgebietsstadt Essen etwa betreibt nach eigenen Angaben 3 Freibäder und ein Hallenbad und hat hier bereits erste Sparmaßnahmen umgesetzt.
Dass wir die Wassertemperaturen in den Freibädern herabgesenkt haben, um 2 Grad auf 24 Grad. Darüber hinaus haben wir auch in den Hallenbädern die Wassertemperaturen gesenkt und wir verzichten in unserem städtischen Hallenbad bereits auf einen Warmbadetag,
erläutert Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen. Für den Reha-Bereich und das Babyschwimmen gelte die Temperatursenkung noch nicht. Auch der Eimsbütteler TV mit 15.000 Mitgliedern, einer der größten Breitensportvereine in Deutschland, hat bereits Sparmaßnahmen umgesetzt. Frank Fechner, Vorstandsvorsitzender des Hamburger Clubs, macht aber bei der Wassertemperatur im vereinseigenen Leerschwimmbecken eine Ausnahme, weil es um das Schwimmenlernen von Kindern geht.
Die gehen nämlich nicht mehr ins Wasser, wenn es nicht mindestens 25 oder 26 Grad hat. Und dann lernen sie nicht mehr schwimmen. Und wir haben jetzt schon 2 Generationen von Kindern, die nicht schwimmen gelernt haben, weil sie in der Pandemie nicht in die Schwimmbäder konnten.
Corona hat auch Auswirkungen auf die Energiesparmaßnahmen der Stadt Essen. So seien aufgrund der Pandemie die Belüftungsanlagen in den Sportanlagen hochgefahren worden.
Damit vor allem mehr Frischluft auch durchläuft, damit die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus reduziert wird. Das ist eine Einschränkung und da haben wir uns schon mit unserem Gesundheitsamt besprochen, wie wir damit umgehen können. Aber es ist klar, in weiteren Eskalationsstufen wird es eben auch so sein, dass die Belüftungen für uns ein Thema sein werden.
Um Energie zu sparen, setze die Stadt Essen in ihren Sportanlagen bereits energieeffiziente Leuchtmittel ein und reduziere etwa die Duschzeit in den Schwimmbädern. Dennoch habe die Ruhrgebietsmetropole durch die Energiekrise bezogen auf den Sport schon jetzt Mehrkosten von 2,5 Millionen Euro, so Silke Lenz.
Zum jetzigen Zeitpunkt kommt das noch nicht zum Tragen, dass wir Schwimmbäder oder auch Turnhallen schließen, weil wir natürlich den Sport ermöglichen wollen. Es ist ein wichtiges Gesundheitsthema. Aber wenn wir uns in einer weiteren Eskalationsstufe befinden, dann wird das sicherlich auch noch einmal Thema werden.
Der Deutsche Olympische Sportbund warnt nach dem Corona-Lockdown vor einer erneuten Schließung der Sportanlagen aufgrund der Energiekrise. Der Dachverband des organisierten Sports in Deutschland fordert unter anderem die Kommunen auf, vor allem die zum Schwimmenlernen geeigneten Bäder so lange wie möglich geöffnet zu halten.
Andrea Schülke war das über Auswirkungen der drohenden Energiekrise auf den Schwimmsport. Und noch eine Meldung vom Radsport. Da hat Sprinter Pascal Ackermann nach fast 2 Jahren wieder einen Sieg auf der World Tour geholt. Der Pfälzer gewann die 4. Etappe der Polenrundfahrt im Massensprint. Das war's von Sport Aktuell mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.